Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder einmal darf bei euch sein und auch am Wort dienen. Ich möchte noch einmal beten. Treuer himmlischer Vater, du bist ein guter Gott, der uns liebt, der uns kennt, der uns angenommen hat und uns in Jesus Christus alles geschenkt hat. Vergebung unserer Schuld, neues Leben, ewiges, unvergängliches Leben. Himmlischer Vater, ich preise dich auch für diesen Abend. Nimm ihn in deine liebenden Hände, Herr. Hilf, dass wir unsere Herzen öffnen, dass du zu uns reden kannst. Und ich möchte nur ein Sprachrohr sein von dir heute Abend. Ich bitte dich um die richtigen Worte. Amen. In vielen Gemeinden, ihr Lieben, wird an diesem Sonntag das Erntedankfest gefeiert. So auch bei uns im Hagelberg, im Haus Frieden, hatte ich heute Morgen die gleiche Predigt. Es geht ja um das Danken für alles, was wir bekommen haben. Und ich denke, wenn wir jetzt einmal überlegen, wie dieses Jahr verlaufen ist, mit so viel Hitze, so wenig Wasser und doch eine so gewaltig reiche Ernte. Und das, denke ich, ist auch Grund genug zum Danken. Ich habe heute Abend eine Predigt, die sehr viel Worte beinhaltet. Aber wenn ich schon einmal bei euch bin, dann nutze ich die Zeit natürlich aus. Und zwar möchte ich heute Abend ein Thema zum Erntedankfest wählen, das geistliche Gesetz von Saat und Ernte in der Schöpfungsordnung Gottes. Ich habe geschmunzelt, als unser Bruder da die Einleitung gelesen hat und habe gedacht, der hat tatsächlich in mein Konzept hineingeschaut. Aber es ist dann wirklich auch schön, wenn der Geist Gottes so eine Einheit schenkt. Ihr Lieben, es gab eine Zeit, von dem es in der Bibel heißt, dass Gott sich etwas gereut hat. Was hat Gott gereut? Es hat Gott gereut, das erste Mal in der Bibel lesen wir, dass Gott sich etwas gereut hat, obwohl er gesagt hat, nachdem er Mann und Frau erschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Aber seit dieser dunklen Zeit des Sündenfalls ist der Mensch immer mehr von Gott weggekommen. Und irgendwann hat Gott gesagt, es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Ich will ihn wieder vernichten. Und nur 8 Menschen wurden gerettet durch diese große Flut, durch diese globale Flut. Und nach dieser Zeit, nachdem Noah dann aus der Arche gegangen war, und da möchte ich jetzt genau diese Verse lesen, die wir schon gehört haben in der Einleitung, im 1. Mose Kapitel 8, die Verse 20 bis 22. 1. Mose Kapitel 8, 20 bis 22. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eine gewaltige Verheißung, wo Gott sagt: Es ist nicht mehr so, ich werde die Erde nicht mehr vernichten. Und dann hat Gott noch etwas gemacht. Und das haben wir in der Einleitung auch gehört. Gott hat dann ein Zeichen gesetzt. Er hat ein Zeichen gesetzt auf dieser Erde. Und wir wissen, was dieses Zeichen ist. Und immer, wenn wir dieses Zeichen sehen, werden wir erinnert an den Bund, den Gott mit Noah gemacht hat. Das ist der zweite Bund. Der erste Bund war der Abrahamsbund. Der zweite Bund war der Bund mit Noah. Im 9. Kapitel lese ich die Verse 12 bis 17. Und hier finden wir zwei Worte immer wieder, und zwar das Wort Zeichen und das Wort Erinnerung oder daran denken. Ich möchte das jetzt lesen. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebenden Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken, daran denken, mich erinnern an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke oder und daran erinnert werde, an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter dem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagt, und jetzt kommt das noch einmal: dieser Bogen sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott des Bundes. Er macht immer wieder Bündnisse. Und Gott hätte sich denken können: Jetzt habe ich genug von diesen Menschen. Nein, er hat 8 Menschen übrig gelassen. Und mit diesen 8 Menschen hat er weitergemacht. Und mich erstaunt immer wieder, und je länger, je mehr, erstaunt mich Gottes Güte und Gottes Liebe. Wir sind ihm noch nicht verleidet. Er liebt uns Und er macht immer wieder einen neuen Anfang mit uns. Und auch du und ich, auch wir dürfen immer wieder einen neuen Anfang machen mit ihm. Das ist eben der Gott des Bundes im Alten Testament und in Jesus Christus. Und wenn wir im Abendmahl das Blut, den Kelch trinken, dann heißt das, sagt Jesus hier, dieser Kelch ist das Zeichen des neuen Bundes. Wir haben einen alten Bund und wir haben einen neuen Bund und wir leben Gott Lob und Dank als Kinder des neuen Bundes, wo Jesus gekommen ist. Und wenn wir jetzt über diese Verse nachdenken, dann sehen wir, dass Saat und Ernte in der Schöpfungsordnung Gottes verankert ist. Und Gott hat ganz klar gesagt, solange diese Erde besteht, also bis am Ende zum Ende, wo dann heißt, und ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Bis dahin wird das bleiben. Saat und Ernte sind in der Schöpfungsordnung verankert. Aber jetzt möchte ich euch etwas sagen. Wisst ihr, Saat und Ernte ist ein Gemeinschaftswerk von wem? Von Gott und dem Mensch. Ihr Lieben, stellt euch jetzt einmal einen Bauern vor. So ein richtiger fauler Kerl da, der auf der faulen Haut liegt. Und da macht er im Frühling, macht er überhaupt nichts da mit dem Boden. Er lässt ihn mal liegen links. Und im Herbst sagt er, oh Halleluja, jetzt kann ich ernten. Ha? Nix. Saat und Ernte ist ein Gemeinschaftswerk von Gott und dem Menschen. Was bedeutet das? Der Bauer muss das Feld bestellen. Er muss den Acker vorbereiten. Er muss den Samen hineintun in die Furchen. Das ist der Teil, wo der Mensch macht. Das macht Gott nicht für ihn. Aber jetzt kommt das, was wir nicht können, was Gott macht. Der allmächtige Gott schenkt Regen, Sonne, Hitze, Wind. Das ist Gottes Teil. Und jetzt, was daraus folgt, ist eigentlich logisch. Gott tut nicht, was in der Verantwortung des Menschen steht. Da sagt Gott, das ist deine Verantwortung. Da musst du etwas dazu tun. Aber im Gegenzug muss der Mensch nie den Part Gottes übernehmen, sondern er, Gott, schenkt dann, dass diese Frucht aufgeht. Er schenkt die Wärme, den Wind. Alles kommt von ihm. Und ich habe mir mal überlegt, wenn wir jetzt einmal das umsetzen auf unser Leben, können wir sagen, unser Leben besteht genau gleich unter geistlichen Gesetzen von Saat und Ernte. Genau das Gleiche, wie wir das in der Natur sehen, gibt es geistliche Gesetze von Saat und Ernte. Und das ist mir heute Abend sehr wichtig, dass wir einmal darüber nachdenken. In den Sprüchen, Kapitel 22, möchte ich nur Vers 8, den ersten Teil lesen. Und das steht eben im Zusammenhang mit Saat und Ernte. Wer Unrecht sät, wird Unheil Heil ernten. Das bedeutet immer wieder, ich ernte immer das, was ich sehe. Nichts anderes. Ich ernte immer das, was ich sehe. Paulus zeigt uns das im Neuen Testament. Ich möchte hier einen Brief aufschlagen, und zwar den Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 6. Galaterbrief, Kapitel 6. Die Verse 7 bis 8. Und zuerst das. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7 und Vers 8. Wisst ihr, und da spricht Paulus von diesem geistlichen Gesetz, das bis heute nicht aufgelöst wird und nie aufgelöst wird. Genau wie das Gesetz der Schwerkraft. Du kannst immer etwas so machen, es fällt immer, es fällt nie darauf, oder es fällt immer runter. Und Paulus schreibt von diesem Gesetz von Saat und Ernte. Galater, Kapitel 6, 7 und 8. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch, auf sein natürliches Wesen sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Zwei, drei kleine Beispiele. Wenn ich Bitterkeit sehe, wenn ich ein bitterer Mensch bin und diese Bitterkeit immer weitergebe, werde ich Bitterkeit säen. Ich kann nicht Bitterkeit säen und Freundlichkeit ernten. Das geht nicht. Wenn ich Hass sähe, werde ich Hass ernten. Wenn ich Unversöhnlichkeit sähe, werde ich Unversöhnlichkeit ernten. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns das merken. Es gibt auch in unserem Leben ein geistliches Gesetz von Saat und Ernte. Und als mir das klar wurde, habe ich gedacht, himmlischer Vater, ich möchte mit deiner Hilfe auf gutem Boden säen. Was, ins Herz meiner Frau Liebe sähe, weißt du, was dann passiert? Hä? Dann kommt Liebe zurück. Aber wenn ich dann im Herz von meiner Frau so brummig bin, oder so, ein Brummbär ist manchmal so mein Übername, ja, dann kommt meistens auch gebrummt zurück. Verstehst du? Das ist ein ganz wichtiges geistliches Gesetz. Was ich sehe, werde ich ernten. Sähe Liebe, sähe Barmherzigkeit, sähe Freundlichkeit in das Herz anderer Menschen. Und du wirst Freundlichkeit ernten, Barmherzigkeit ernten. Aber dann sag hier Paulus noch etwas ganz Wichtiges. Wenn wir jetzt weiterlesen, da heißt es im Vers 9 und Vers 10, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Genau, wir haben es ja vom Ernten, gell? Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und darum, jetzt kommt eine Aufforderung, Solange wir noch Zeit haben, wir haben sicher nicht mehr lange Zeit, aber solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Jetzt kommt ein Nachsatz. Der Satz ist nämlich hier noch nicht fertig. Allermeist aber, wem? Aber an des Glaubens Genossen. Wir sollen als Geschwister, als Brüder und Schwestern, auch hier in der Gemeinde, einander segnen, einander Gutes tun, füreinander da sein, einander ermutigen. Und wenn wir nicht nachlassen, werden wir auch ernten. Und wisst ihr, es ist so wichtig, und wir haben auch in unserer Beziehung wieder gesagt, wir wollen einander Gutes tun. Weißt du, wir sind jetzt 42 Jahre verheiratet. Ich weiß, ich bin noch nicht am längsten verheiratet. Wer ist länger als 42 Jahre verheiratet hier? Ja, schau mal. Wie viel? Wie viel? 50. Oh, 54. 51. Okay, leider erst 42. Aber, wisst ihr, ich möchte euch etwas sagen, es ist mir neu bewusst worden, wir wissen nicht, wie lange wir einander haben. Ich habe jetzt ein Buch, bin ich am Lesen von Hans-Peter Reuer, ist ein österreichischer Evangelist, er war Leiter vom Tauernhof in Schladming, der kann in einer Art und Weise junge Menschen begeistern von seiner Art und Weise, wie er predigt. Er war Bergführer, er war Gleitschirmflieger und an einem schönen Morgen kam der Mann, der war 51, nicht mehr nach Hause. Er ist am Dachsteingebirge tödlich verunglückt. Ein Mann, der so ein gewaltiges Evangelium jungen Menschen gepredigt hat, wurde inmitten einer blühenden Arbeit in diesem wunderschönen Tauernhof weggerissen von der Ehefrau. Sie konnte sich nicht mehr verabschieden. Von heute auf morgen kam ihr Mann nicht mehr nach Hause. Drei Bergführer haben dann ihr die Nachricht gebracht, wir haben ihn gefunden. Er ist tödlich verunglückt. Wisst ihr, ich möchte das wirklich euch ans Herz legen, einander Gutes tun, solange wir Zeit haben. Bitte, das ist sehr, sehr ernst. Ein weiterer Gedanke möchte ich anfügen mit dieser Frage. Lassen wir uns, lässt du dich und mich rufen in die Ernte? Im Matthäusevangelium sagt Jesus Christus, Matthäus Kapitel 9, ab Vers 35, Matthäus 9, 35 bis 37. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Frage heute Abend an dich und an mich ist die Frage, Lassen wir uns in die Ernte rufen? Oder haben wir Ausreden? Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Im Ausreden haben sind wir absolute Weltmeister. Wir haben immer Ausreden, wenn es um etwas geht, wo Gott uns bittet, dass wir das tun sollen. So eine Ausrede habe ich gefunden bei der Berufung von Jeremia. Gott sagt ja, er hätte Jeremia schon im Mutterleib berufen. Und dann hat Jeremia ihm zur Antwort gegeben: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Also Jeremia sagt: Ich bin zu jung. Mose sagt: Sende einen anderen, ich kann nicht reden. Oder? Was ist deine Ausrede? Ich könnte es mir noch vorstellen, ich bin zu alt. Oder? Aber ich kann dir eines sagen, das gilt bei Gott nicht. Du bist weder zu jung, noch zu alt, noch zu ungeschickt. Wenn Gott dich ruft, dann gibt er die Begabung dir für den Auftrag, den du zu erfüllen hast. Weißt du, als Gott uns in dieses Gästehaus rief, ich war zum guten Glück habe ich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Denn wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gesagt: Herr, sende einen anderen. Aber wir haben ganz stark gewusst, das ist unsere Berufung. Ich habe das letzte vor einiger Zeit meiner Frau gesagt: Frau, ich bin jetzt 42 Jahre im Glauben. Ich habe in diesen 2 Jahren nicht so viel gelernt, in diesen 42 Jahren nicht so viel gelernt wie in diesen 2 Jahren. Ich kann dir sagen, das ist eine Herausforderung, ein Gästebetrieb. Letztes Jahr hatten wir das ganze Jahr 6.000 Übernachtungen. Das sind manchmal Gruppen gehen am Samstag, 20, 25 Gruppen gehen, am Samstagabend kommen die nächsten 25. Jetzt hatten wir etwas ganz Lustiges. Wir hatten eine Gruppe, das war, glaube ich, die größte Gruppe mit 38 Personen. Und das war so lustig, das war eine Missionsgemeinde aus Portugal, Spanien. Und ich kann dir sagen, du, die haben Gottesdienst gefeiert von 9 Uhr morgens, also um halb zwölf waren die immer noch dran. Eine solche unglaubliche Freude. Und ich hatte dann am Samstag, habe ich dann die ganze Gruppe begrüßt. Und ich habe das noch nie erlebt. Wir sind immer wieder da, dass wir dann Gruppen begrüßen, wenn sie kommen, und wieder verabschieden. Da habe ich sie begrüßt. Und das war so ein Lärm. Die haben so geklatscht und Halleluja gerufen und sich gefreut, dass wir sie begrüßt haben. Habe ich gedacht, ich möchte von dieser Gemeinde 1% von dieser Freude in eine Konservenbüchse reintun und irgendwo mal ausschmeißen. Wisst ihr, diese Freude, die singen, die loben, die preisen, die beten an. Eine halbe Stunde ist doch egal. Weißt du, wir haben ein Problem im Westen. Weißt du was? Wir sind eine Urgemeinde. Also eine Urgemeinde, das ist eine Gemeinde mit H. Versteht ihr? Also, weißt du was? Sag mal dem Charles Reichenbach, wenn er mal Gottesdienst macht hier, er sollte mal alle Uhren einsammeln. Weißt du, die feiern Gottesdienst mit einer solchen Freude, da merke ich, heieiei. Wir hatten um 9:30 bei uns oben einen ein wenig ruhigeren Gottesdienst. Da bin ich schnell runtergegangen, reingegangen, die haben da schon gepriesen und gelobt und sind gestanden, haben die Hände aufgehoben und ich habe gesagt, ich wünsche euch einen gesegneten und inspirierenden Gottesdienst. Und da haben die geklatscht und gejaucht. Da bin ich wieder in meinen ruhigen Gottesdienst gekommen. Wisst ihr, es ist so eine Freude, im Reich Gottes zu arbeiten. Und ich denke, dass Gott heute Abend dich fragt, ganz persönlich, wo darf ich dich senden? Bist du bereit, in meinen Weinberg zu gehen? Vor vielen Jahren war ich in Gunten, wer kennt von euch noch Gunten, das Parkhotel. Da war Schall und ich habe da als junger Mann, war ich schon verheiratet. Ich glaube, ich war verheiratet. Und dann hat am Ende der Predigt Schall einen Aufruf gemacht mit einem Satz. So spricht Jesus heute Abend zu dir, gehe und arbeite in meinem Weinberg. Das hat mich dermaßen elektrisiert, ich kann dir sagen. Ich habe gewartet, bis der Kerl Amen gesagt hat. Und dann bin ich zum Schall gespurtet und habe gesagt, Schall, ich will ab heute arbeiten im Weinberg des Herrn. Und da bin ich jetzt seit 42 Jahren. Weißt du, wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht nur Stuhlabsitzer, oder warte, bis dann die Entrückung kommt oder wir die Augen zumachen, sondern Gott sagt, komm, gehe heute, arbeite in meinem Weinberg, da wo du die Gaben und die Talente hast. Und wenn es im Gebet ist, dann bete. Aber du hast Gaben, ich habe dir Gaben gegeben. Gehe, die Ernte ist reif. Aber wenige Arbeiter sind. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Noch ein kleiner letzter Teil, auch zum Thema Säen und Ernten, aber noch in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar haben wir einen wunderschönen Wallfahrtspsalm. Wisst ihr, was ein Wallfahrtspsalm ist? Wir haben in der Bibel etwa 12 verschiedene Wallfahrtspsalmen hintereinander. Das sind Psalmen, die Pilger, als sie nach Jerusalem gegangen sind, gesungen haben auf der Stufe des Tempels. Und darum nennt man diese Lieder auch Treppenlieder oder Wallfahrtslieder. Und eines dieser Wallfahrtslieder ist der Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein, und unsere Zunge voll Rühmens, da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bring unsere Gefangenen zurück, wie du die Bäche wieder bringst im Südland. Und jetzt kommt noch einmal etwas zum Thema Säen. Aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Und hier steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Wisst ihr, das passt eigentlich so nicht in unsere Denkweise. Mit Tränen säen. Normalerweise denken wir ganz anders. Wer Erfolg hat, wer erfolgreich ist, Wer Glück hat, der erntet doch. Aber können wir auch ernten, wenn wir weinen? Das passt nicht in unser Denken. Absolut nicht. Tränen heißt das nicht. Schwierigkeiten, Belastungen, Zerbrochenheit, Hilflosigkeit. Gottes Saatgut wächst sehr wahrscheinlich anders, als dass wir manchmal uns denken. Ich kann euch wirklich sagen, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Tränen geweint. War traurig auch über mich selber. Aber ich habe gemerkt, dass jede Träne, die ich sehe, dass ich Freude ernte, dass aus einer Bußträne auch darf eine Freudenträne sein. Und ich bin so dankbar. Gott hat viel in meinem Leben zugelassen, auch an Zerbruch. Aber ich weiß, wir haben einen liebenden Vater, der uns nicht über unser Vermögen prüft. Ich möchte abschließen mit einer gewaltigen Zukunftshoffnung. Ich möchte gar nicht sagen, nur das steht, ihr wisst das alle schon auswendig. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sagte zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Und ich weiß, jetzt erwartet ihr ein Amen. Das kommt aber noch nicht. Ich habe da einmal das überlegt. Wisst ihr, wir hören eine Predigt, dann singen wir ein Lied. Ich sage Amen, dann singen wir ein Lied und dann sammeln wir noch die Kollekte ein. Jetzt möchte ich aber mal etwas anderes machen. Ich möchte euch bitten, in den nächsten 2 Minuten jetzt einfach einmal stille zu werden und euch zu fragen, was hat Gott jetzt durch das, was ihr gehört habt, in mein Herz hineingesprochen? Sei ehrlich, werde still, frag Gott, was möchtest du mir sagen? Durch dein Wort, durch das, was ich auch habe sagen dürfen. Ich möchte das machen, weil es ist mir einfach wichtig. Ich denke, dass Gott auch eine Antwort möchte, wo Gott dem Jesaja gesagt hat, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich, ob zum Gebet oder was auch immer. Aber ich will ein Werkzeug sein und ich will, dass das Reich Gottes gebaut wird. Meine Frau hat heute Morgen nach der Predigt gesagt, wir sind ja viel unterwegs. Jetzt gehen wir nach ein wenig nach Winterthur, dann gehen wir nach Sulz am Neckar, dann gehen wir wieder nach Hagelberg und so haben wir immer so einen Turnus. Aber wir haben die Berufung, Gottes Reich zu bauen. Da, wo uns Gott hingestellt hat, da bauen wir Reich Gottes. Jetzt möchten wir stille werden und ich schließe dann mit einem Gebet. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke, Herr Jesus Christus, dass du sagst, das Feld ist weiß zur Ernte. Und darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in das Erntefeld. Herr, du hast uns herausgerufen. Wir dürfen dich kennenlernen. Wir sind Kinder des Höchsten, des Allerhöchsten Gottes. Und du hast auch uns Gaben und Talente gegeben. Und du rufst auch uns heute Abend zu. Gehe und arbeite heute in meinem Weinberg. Ich danke dir, dass du auch uns die Begabung schenkst für diese Aufgabe, die du uns bereitgestellt hast. Herr, ich danke dir, es macht so Freude, in deinem Weinberg zu arbeiten, mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen zu ermutigen. Danke, danke von ganzem Herzen auch, dass wir hier in Bern diese Gemeinde haben. Herr, wir wollen auch hier füreinander da sein, einander ermutigen, ihm Gutes tun, nicht müde werden, einander segnen, einander helfen, füreinander beten, miteinander beten. Herr, ich danke dir und behüte und bewahre du uns, wenn wir jetzt dann am Abend wieder nach Bern, nach Winterthur fahren. Danke für deine segnende, bewahrende Hand. Auch diese Woche begleitest du uns. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Wir möchten miteinander aufstehen und dann beten wir noch miteinander das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auf Wiedersehen, gute Zeit und vielleicht in Eilat oder Hagelberg.